Wir sind in der nächsten Runde gekämpft und gewonnen. In der nächsten Runde sein ist gut. Boxkampf gibt es wie viel? 12. Profi-Boxkämpfer haben 12 Runden. Wir sind in der nächsten Runde in der Predigtreihe. Gekämpft und gewonnen. Und gleich mal so vornweg, wann hat man gewonnen? Wann hat ein Mensch gewonnen? Was bedeutet zu gewinnen? Was ist dann? Man ist zufrieden? Nein, in einem Kampf. Wann ist Schluss? Ganz genau, wenn einer gewonnen hat und der andere hat verloren. Das ist ein Kampf. Alles andere sind so Wurstgebilde, die wir frommen Menschen so haben, um uns das irgendwie zu erklären. Aber in einem Kampf geht es darum, um zu gewinnen. Gewinnen. Darum geht es heute. Ganz dramatisch. Von der langen Zeit, die Jakob gebraucht hat bei Laban, haben wir schon gehört. Insgesamt 20 Jahre Frondienste. 20 Jahre. Bestimmt keine einfache Zeit. Und er will zurück zu Isaak, seinem Vater, zurück in die Gegend, die der Gott Abrahams, Isaaks und auch Jakobs ihm versprochen hat. Und auch das haben wir schon gehört, Laban und Jakob streiten sich am Schluss, versöhnen sich, es kommt zu einem Friedensschluss und erst danach kann er losziehen mit Frauen und Kindern, Mägden und Knechten, Herden und beweglichen Besitz, kann es endlich losgehen. Und bei den Zahlen, die da auftauchen, muss man sagen, logistisch eine große Herausforderung. Denn Jakob, der von sich selber sagt, als ich losgegangen bin, hatte ich einen Wanderstab in der Hand, kommt zurück als reicher Mann. Aber er hört, dass Esau ihm entgegenzieht. 400 Männer sind bei Esau. Und Jakob bekommt Angst. Wie wird sich Esau verhalten? Jakob hat Angst vor Esau. Er hat Angst davor, dass Esau seine Familie abschlachtet. Und Jakob betet in seiner Angst zu Gott. Ihr könnt dieses Gebet hinter mir mitlesen. 1. Mose 32, 10 bis 13. Herr, du Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak, du hast zu mir gesagt, kehr zurück in deine Heimat, zu deinen Verwandten. Ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechen eingehalten hast. Als ich damals den Jordan überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock. Und nun komme ich mit zwei großen Gruppen von Menschen und Tieren hier an. Bitte rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe große Angst, dass er uns alle umbringt, die Frauen und auch die Kinder. Du hast mir doch versprochen, ich will dafür sorgen, dass es dir gut geht und dir viele Nachkommen schenken, unzählbar wie der Sand am Meer. Er sendet seine Geschenke los, Schafe, Ziegen, Kamele, Wildtiere, Jungtiere, Widder. Die Zahl geht in die Hunderte, wertvolle Geschenke. Zu einer Zeit, als die Menschen Hirten waren. Stellt euch vor, ein Hirte bekommt hunderte Tiere geschenkt. Das ist wieder Sechser am Lotto. Besser geht's nicht. Aber seine Familie, seine Frauen, seine Kinder schafft er erst einmal auf die andere Seite des Flusses Jabbok. Denn sicher ist sicher. Wer weiß schon. Vielleicht will Esau ja mit seinen vielen Männern ein Blutbad anrichten. So bleibt er ganz allein zurück. Der bereitet sich auf die Begegnung mit seinem Bruder vor. Und auf einmal ist alles ganz anders. 1. Mose 32, 23 bis 31. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabbok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Aus seinem Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb noch allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: Lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte: Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer. Wie ist denn dein Name? Fragte Jakob zurück. Warum willst du das wissen? Entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Dieser Kampf hat es in sich. Es ist mitten in der Nacht. Jakob ist allein. Plötzlich, Schreck gekriegt, plötzlich überfällt ihn ein Mann. Der kommt einfach so. Da hat keiner mit gerechnet, Jakob überhaupt nicht. Plötzlich. Man kann an dieser Stelle übrigens den hebräischen Text auch so übersetzen: Er springt ihn von hinten an. Das ist kein Spaß. Jakob wehrt sich. Sie ringen lange miteinander. Ein typischer Raubüberfall, ein feiger Hinterhalt. Plötzlich. Keiner hat damit gerechnet. Der Angreifer bleibt völlig im Dunkeln. Mehr noch, uns wird ja erzählt, er fürchtet den Morgen. Und es ist eine Pattsituation. Beide scheinen gleich stark zu sein. Sie ringen miteinander. Und für den Angreifer gilt: Wenn nur die Dämmerung nicht wäre. Er fürchtet den Tag. Es scheint so, als wenn er nur in der Nacht seine Kraft besitzt. Im hebräischen Text ist er ein Mann. Übersetzen lässt sich auch jemand. Es ist völlig undefiniert, wer das ist. Jakob weiß gar nicht, mit wem er da im Nahkampf auf Leben und Tod ringt. Und es ist sehr aufschlussreich, dass er auch am Schluss keinen Namen erfährt. Den Namen zu wissen, bedeutete damals in der Vorstellung der Menschen, Macht über jemanden zu haben. Der für Jakob fremde Mann gibt also seine Identität nicht preis. Er hält dich. Er erlaubt Jakob nicht, ihm zu nahe zu kommen. Er bittet, gehen zu dürfen. Er kann Jakob nicht besiegen. Er will aufgeben, der Morgen kommt. Aber Jakob bittet darum, dass seine Stärke auf ihn übertragen wird. Und das ist das einzige Mal, das wirklich absolut einzige Mal, gibt es nie wieder in der Bibel, dass hier an dieser Stelle erzählt wird, dass Segen durch einen Kampf gewonnen wird. Und wenn etwas nur einmal erzählt wird, sollten wir uns wirklich hüten, daraus ein geistliches Gesetz für uns alle zu machen. Das ist das Wichtige daraus. Einmal erzählt, es gilt nicht für uns, es gilt für Jakob. Segen bleibt sonst immer ein freies Geschenk Gottes. So erleben wir seinen Segen. Aber hier hat Jakob einen Kampf gewonnen und er wird deshalb gesegnet. Nun können wir uns fragen, mit wem hat der denn eigentlich gerungen? Wer ist sein Gegner? Mit wem kämpft er da? Ein Mann, jemand, vielleicht Gott. Zuerst aber muss Jakob mit sich selber kämpfen. Er wird vom Gegner nach seinem Namen gefragt. Und das ist der Moment, in dem Jakob nicht mehr ausweichen kann. Er erzählt nun keine Lügen mehr. Erinnert euch an letzte Woche. Der Vater blind, Isaak alt, er liegt auf seinem Lager und er sagt, du riechst nach Esau, aber deine Stimme ist Jakob. Und dann fragt er, Jakob antwortet wie, wisst ihr es noch? Was hat er gesagt? Ich bin Esau. Hier ist er nur noch Jakob. Hier ist er nur noch Jakob. Sein ganzer Besitz ist weg. Auf der anderen Seite. Geschenke für seinen Bruder sind vorausgegangen. Diener, Mägde, seine Frauen, seine Kinder, sie sind auf der anderen Flussseite. Jakob ist ganz allein. Und das ist für diese Situation sehr, sehr gut. Er ist ganz allein. Denn er kann jetzt endlich nicht mehr ausweichen. Wie heißt du? Bedeutet damals, wer bist du? Und Jakob ist zum ersten Mal ganz ehrlich, ganz bei sich selbst. Er kann nicht mehr täuschen, er hat keine Tricks mehr auf dem Lager. Und er sagt, ich bin Jakob. Nochmal, den Namen zu wissen, bedeutete damals, Macht über jemanden zu haben. Jakob öffnet sich ganz. Er gibt seine Identität preis. Er sagt, wer er wirklich ist in diesem Moment. Und da zählt kein Besitz mehr. Der ist weg. Da zählt keine Familie mehr. Die ist nicht da. Nur er allein. Er muss antworten. Und erst indem Jakob zu seiner Lebensgeschichte steht, zu seiner Identität, zu seinem Wesen, gewinnt er diesen Kampf. Jakob kämpft zuerst mit sich selbst. Es ist auch sehr interessant, denn es ist, und das ist eine Ebene, die wir auch kennen, es ist auch ein geistlicher Kampf. Ja, wann wird ein geistlicher Kampf entschieden? Am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Was lernen wir hier? Am Ende. Am Ende. Nicht am Anfang. Das hätten wir immer so gern. Das stimmt aber nicht. Auch nicht in der Mitte. Es gibt auch viele, die das wollen. Das stimmt aber nicht. Am Ende. Am Ende ist der Kampf entschieden. Wir können uns einmal fragen, was wäre geworden, Jakob hätte nicht ehrlich geantwortet. Ich glaube, seine Geschichte wäre zu Ende gewesen. Wie uns von Jakob erzählt wird, ich glaube, das kennen wir von uns selbst auch. Wir wissen ganz genau, dass es immer besser ist, sich nicht selbst zu belügen. Das wissen wir. Wir wissen auch ganz genau, dass es gewonnene Kämpfe in unser aller Leben immer nur dann geben kann, wenn wir den eigenen Tiefen, den eigenen Fehlern auch den eigenen Sünden nicht mehr ausweichen. Wir wissen auch, dass es nichts bringt, die eigenen Unarten und Fehler immer zu verdrängen und dagegen andere immer für die eigenen Versäumnisse verantwortlich machen zu wollen. Wir wissen alle, dass das nichts bringt. Machen es aber dennoch. Wir wissen auch, dass es mittendrin in einem geistlichen Kampf für uns nichts gibt, außer das Risiko zu scheitern. Erst am Ende gibt es auch bei uns den Segen. Für das alles aber müssen wir uns selbst kennen. Weißt du, wer du bist? Weißt du das? Kennst du deine Stärken? Deine Schwächen? Weißt du, was du richtig gut kannst? Weißt du, wo du schon versagt hast? Wer bist du? So fragt Gott heute dich. Und ich denke, er will ehrliche Antworten von uns. Er will keine Ausflüchte und keine Entschuldigungen. Er will nicht, dass wir mit Familie argumentieren oder mit dem Besitz, den wir uns wünschten und nie erreicht haben, oder mit dem Besitz, den wir haben und der uns zur Last geworden ist. Gott fragt uns: Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du vor dir und wer bist du vor deinem Gott? Nun, Jesus erzählt seinen Jüngern einmal, dass er weggehen wird und dass er sie nicht allein zurücklässt. Und er sagt dann, er will den Vater bitten, den Heiligen Geist zu senden. Und wir lesen diese Passage aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16 einmal. Dort sagt Jesus: Ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen öffnen für ihre Sünde, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Gott führt uns in seinem guten Heiligen Geist in alle Wahrheit. Das sagt Jesus. Alle Wahrheit über uns selbst, über sein Wirken in unserem Leben, über das, was Jesus für uns getan hat. Gott führt uns in alle Wahrheit. Wir brauchen nicht mehr ausweichen. Wir brauchen uns nicht mehr selbst zu täuschen. Alle Wahrheit über uns, alle Wahrheit über das Handeln Gottes in unserem Leben. Für Jakob war diese Erkenntnis ein Riesenkampf. Einmalig. Für uns aber ist es ein Versprechen, das uns Jesus gegeben hat. Ich sende euch den Geist. Sein Geist der Wahrheit. Er führt uns in seine Wahrheit. Über alles. Nun, erst nach diesem Kampf ist Jakob wirklich bereit, seinem Bruder Esau zu begegnen. Und alles, was er hat und was er ist, schickt er zu Esau. Er geht voraus, seine Frau, seine Kinder, ja, sein ganzer Besitz folgen ihm. Geschenke sind schon längst da. über dem Jabbok ist gar nichts mehr, nichts mehr ist in Sicherheit, alle müssen mitziehen. Jakob stellt keine Bedingungen mehr für eine Versöhnung. Er versteckt nichts vor Esau. Er ist endlich ganz er selbst und kann so seinem Bruder entgegengehen. Was passiert, wird so erzählt. Und ich verdichte auf einen einzigen Vers. 1. Mose 33, Vers 4, auch den zum Mitlesen. Der, Esau, rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Wir haben hier zwei hochinteressante Sachen vor uns, hochinteressante Begegnungen zwischen Menschen. Einmal ist es ein Kampf. Erinnert ihr euch, was war das für ein Kampf? War das ein Kampf mit Fernwaffen? Einer steht da mit Pfeil und Bogen und schießt und der andere irgendwo 600 Meter weiter hinten weicht aus und sagt, oh, daneben. Was war das für ein Kampf? Wisst ihr es noch? Nahkampf. Und was ist ein Nahkampf? Was bedeutet Nahkampf? Was heißt das? Nahkampf bedeutet, Auge in Auge stehen sich zwei gegenüber und bekämpfen sich. Boxen, ringen, beißen, kratzen, alles mit einmal. Es gibt Leute, die auch heute so kämpfen. Total massiv. Und es endet immer mit der Niederlage des einen. Es gibt sowas nicht, dass das unentschieden ausgeht. Das ist nur im Sport so. Die Wahrheit ist, der eine macht den anderen platt. Nahkampf. Nahkampf. Und dann gibt es das andere. Und das ist Versöhnung. Wie findet Versöhnung statt? Dass ich zu einem da ganz hinten sagen kann, du, es tut mir leid. Das ist keine Versöhnung. Versöhnung bedeutet, dass sich zwei Auge in Auge gegenüberstehen. Genauso wie beim Nahkampf. Der rannte Jakob entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Auge in Auge kann Versöhnung passieren. Auge in Auge. Beide auf dem gleichen Niveau. Nicht der eine höher, der andere niedriger. Da muss sich keiner mehr erniedrigen. Es sind beide gleich. Augenhöhe. Die Versöhnung zwischen den Brüdern gelingt. Und das ist etwas, was wir doch unter uns so sehr wünschen, wo wir doch manchmal erleben, dass die Positionen und Herzen gegenseitig so verhärtet sind. Versöhnung aber kann nur dort gelingen, wo wir aufhören, einander Bedingungen für Versöhnung zu diktieren. Das ist keine Versöhnung. Das sind Bedingungen. Versöhnung kann sich dort ereignen, wo Menschen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, der ihr Leben verändert. So wie bei Jakob. Versöhnung kann aber auch nur dort geschehen, wo wir bis zum Ende durchhalten und bis zum Segen durchringen und nicht mittendrin wegrennen, wenn es uns zu unbequem wird und uns zu nahe kommt. Israel ist der neue Name Jakobs, Gottesstreiter, einer, der durchhält bis zum Ende, einer, der da bleibt, der nicht weggeht, sondern der aushält. Versöhnung, eine der schönsten Versöhnungsgeschichten der Bibel. Esau rennt zu Jakob, er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn. Beide fingen an zu weinen. Ich wünsche uns allen sehr, dass wir so werden wie Jakob. Er ist hier an dieser Stelle ein verlässlicher Mann Gottes, der ganz auf Gott hören kann. Und der da bleibt. Ich wünsche, dass du ein verlässlicher Mann Gottes bist oder wirst. Ich wünsche dir, dass du eine verlässliche Frau Gottes bist oder wirst. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns helfen, so zu sein. Amen.